Ja, schön euch hier zu sehen. Herzlich willkommen zur Ecksteingemeinde, auch diejenigen, die vielleicht nicht so oft hier sind. Es ist schön, dass ihr an diesem Tag, diesen Tagen nach Weihnachten auch wieder hier seid. Wir sehen auch da einige Familien mit dabei. Wir sind sehr dankbar, dass ihr mit uns zusammen diesen Tag verbringt. Nun, sehr unweigerlich, dass wir jetzt nun nach Weihnachten sind. Wir alle haben Weihnachten mitbekommen und das miterlebt. Und eine große Frage stellt sich immer nach Weihnachten: Was kommt denn danach? Diese Frage hatte ich mich jedes Jahr irgendwie gestellt. Und jetzt musste ich mir diese Frage noch mehr stellen, da ich heute nun vor euch stehen darf und Gottes Wort bringen darf. Und ich hatte mich gefragt in der ganzen Vorbereitungszeit: Was brauche ich denn am meisten nach den Weihnachtstagen? Im Überlegen und im Nachsinnen über das Ganze und auch im Versuchen, einen anderen Text erstmal mir anzueignen, ist mir doch deutlich geworden, das, was ich am meisten brauche, und vielleicht braucht auch ihr das, ist, dass wir uns über das Thema Zufriedenheit Gedanken machen. Es ist wahrscheinlich kein anderes Thema, was passender ist als das Thema Zufriedenheit, wenn wir nach Weihnachten Tage feiern. Nun, in unserer westlichen Welt sind die Weihnachtstage geprägt von Fülle. Es ist Fülle an Essen, Fülle an Feiern, Fülle an Geschenken, manchmal für uns, aber meistens für die Kinder. Es sind einfach volle Tage. In diesem ganzen Trubel und Konsum, in dem wir zu tun haben, kommt immer wieder eben diese Frage nach Zufriedenheit auf, nicht wahr? Also nicht nur, ob wir nach den Feierlichkeiten und den ganzen Geschenken, die wir haben, wirklich zufrieden sind, sondern was passiert denn nach Weihnachten mit unserer Zufriedenheit? Was passiert denn im nächsten Jahr bis zum nächsten Weihnachten mit unserer Zufriedenheit? Wir alle kennen es sehr gut und haben es bestimmt auch miterlebt, jetzt in dieser Weihnachtszeit, in der wir gerade sind. Wir haben vielleicht tolle Geschenke bekommen oder unsere Kinder haben diese bekommen. Wir haben eine schöne Familienzeit gehabt. Wir haben leckeres Essen gegessen. Wir haben schöne Gottesdienste besucht. Aber diese Dinge haben unsere Zufriedenheit nicht wirklich aufrechterhalten, nicht wahr? Es ist doch jedes Jahr dasselbe. Wir feiern diese Dinge. Wir bekommen tolle Geschenke. Und direkt danach streiten sich die Kinder um diese Geschenke, die sie bekommen haben. Und trotz der schönsten Familienzeit, die man hat, gibt es ja immer noch Spannungen in der Familie. Trotz der besinnlichsten Zeit, die wir feiern können und unzählige Weihnachtsmärkte besuchen können, ist man doch irgendwie unglücklich. Trotzdem, dass man Jesus als Retter kennt, ist man irgendwie allein. All das passiert in der ganzen Zeit, in der wir eigentlich eine Fülle von allem bekommen und haben. Und doch gibt es in all diesen Dingen, das habt ihr auch miterlebt, Momente des Glücks und der Freude und der Zufriedenheit, nicht wahr? Vielleicht auch, wenn man sich die Kinder anschaut, wie sie gerade zufrieden sind mit ihren Geschenken, das dauert vielleicht dann 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde oder vielleicht auch weniger. Aber man hat da eine Art von Zufriedenheit in dieser ganzen Sache oder Zeit mit der Familie. Aber so wie das im restlichen Jahr eben halt auch ist, dauert diese Zufriedenheit halt nicht lange an. Man wünscht sich trotzdem, dass für den Rest vom Jahr dieser eine Moment irgendwie durchgezogen werden könnte, ja, dass wir so glücklich und so zufrieden und so harmonisch zusammen sind. Nun, die Tatsache ist natürlich, dass das eben nicht passiert. Und deswegen müssen wir über Zufriedenheit reden. Deswegen müssen wir über eine Zufriedenheit reden, die über Geschenke, über gutes Essen, über Familienzeit und all diese Dinge, über Erholung, die über das hinausgeht. Wir brauchen eine Zufriedenheit, die Bestand hat in allen Lebenslagen unseres Lebens. Ich rede hier von einer tieferen Zufriedenheit. Einer Zufriedenheit, die trotz aller Umstände ungebrochen ist. Eine wirklich tatsächliche, unabhängige Zufriedenheit. Eine, wir könnten sagen, übernatürliche Zufriedenheit oder ein übernatürlicher Frieden. Von dieser Zufriedenheit wollen wir heute in unserem Text hören. Schlag bitte eure Bibeln auf zum Buch Prediger. Wir werden uns heute im Schnelldurchlauf das 6. Kapitel anschauen und einiges über diese Zufriedenheit lernen. Denn Salomo, der der Autor ist dieses Buches, schreibt uns in diesem Kapitel, welche Dinge wirklich zur Zufriedenheit führen und welche nicht. Er verdeutlicht es an 4 Aspekten, welche Dinge nicht zur Zufriedenheit führen, und ein Aspekt, der wirklich tatsächlich der Schlüssel für die Zufriedenheit ist. Also, wir lesen diese ersten beiden Verse aus Kapitel 6 zusammen, und darin finden wir unseren ersten Aspekt, der nicht wirklich zu wahrer Zufriedenheit führt. Es gibt ein Übel, Vers 1, das ich gesehen habe unter der Sonne und schwer lastet auf den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, so dass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Und somit ist unser erster Aspekt, der nicht wirklich zu wahrer Zufriedenheit führt, Erfolg. Erfolg, Reichtum, Schätze, Ehre, all diese Dinge haben etwas mit Erfolg zu tun, aber sie führen wirklich nicht letztlich zur Zufriedenheit. Nun, wie schon gesagt, der Autor des Briefes oder des Buches ist der König Salomo. Wenn man sich das Buch anschaut, wird eigentlich nur er, ist er der Einzige, der all das beschreibt, auf den das zutrifft. Er war wirklich der erfolgreichste Mann, den es jemals gegeben hatte. In der Vergangenheit und wahrscheinlich auch hier in der Gegenwart. Er hatte wirklich grenzenlosen Reichtum, grenzenlose Schätze, ohne Ende Ansehen durch seine Herrschaft und seine Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Ihr könnt das kurz mit anschauen oder zuhören aus Kapitel 2, Verse 4 bis 10, um euch ein bisschen in Kontext zu geben, was dieser Salomo alles hatte, damit ihr versteht, wovon er reden kann. Kapitel 2, Vers 4 bis 10. Er sagt über sein Leben: Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprossenden Baumwald zu tränken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, also Diener, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren, also auch Hiob. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze und der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust des Menschensohnes dient, Frauen über Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was ich begehrte. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Und so schreibt Salomo nun das Buch Prediger. Er schrieb es wohl am Ende seines Lebens als ein Resümee, eine Zusammenfassung von all dem, was er erlebt hat, um uns eine Privatstunde zu geben, um uns eine Lektion zu geben, was wir mit all diesen Dingen um uns herum anzufangen haben. Denn er hat sich, wie wir gerade gelesen haben, nichts von dem versagt, was seine Augen verlangten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Buch Prediger gelesen habt. Wer hat schon mal das Buch Prediger gelesen? Wenn man das liest, bekommt man oft irgendwie den Eindruck zuerst, dass es etwas Negatives ist. Ja, es ist schwer, es ist bedrückend. Aber eigentlich ist es genau der Gegenteil. Das Buch Prediger zeigt auf eine wunderbare und wirklich lebendige Art und Weise zwei unterschiedliche Wege auf. Er zeigt, wie du in der Realität, in der wir sind, in dem Leben, in dem wir leben, mit den Höhen und Tiefen, mit und ohne Gott leben kannst. Und im Endeffekt sagt er mit diesen ganzen negativen Dingen, das ist immer, was passiert, wenn du ohne Gott lebst. Wenn du in dieser Realität lebst, in der wir sind, mit dem Leben, das mal so und mal so ist, wenn du Gott nicht hast, ist alles das sinnlos. Und wenn du Gott hast, gibt es Sinn. Er zeigt unverblümt die Realität auf, ungeschminkt, aber auch gleichzeitig auf eine hoffnungsvolle Weise. Er zeigt uns auf, wie wir in dieser zerbrochenen Welt, obwohl sie zerbrochen ist, zu Gottes Ehre leben können. Er zeigt, dass es Tage gibt, die wirklich wunderbar sind. Ja, das sind die Tage, die wir zum Beispiel nach Italien fahren, an einem Strand liegen und die Sonne genießen. Das sind wunderbare Tage. Und dann gibt es aber auch Tage, die wirklich stinken. Ja, das ist dann nicht mehr der Strand in Italien, sondern der Strand in der Normandie, wo wir unser Leben kämpfen und überleben müssen. Aber Salomo wusste genau, von was er redet, denn er sagt, er hat das alles miterlebt. Und jetzt stell dir das mal vor, stell dir mal vor, was für ein Leben du führen würdest, wenn du wirklich ohne finanzielle oder irgendwelche sonstige Grenzen leben könntest. Was würdest du machen? Wie würde dein nächstes Jahr aussehen, wenn du wirklich alles das, was du dir wünschst und alles das, wo du drüber nachgedacht hast, wenn du alles haben könntest, sofort, ohne irgendwelches Warten, ohne irgendwelche Grenzen, wie würde dein Jahr aussehen? Stell dir mal diese Frage, beantworte sie dir und träume ein bisschen für ein paar Sekunden. Und wenn du dann fertig geträumt hast, dann schau dir mal Vers 1 an. Nochmal von Kapitel 6. Salomo redet hier über ein Übel. Und ich denke, wenn wir es zuerst durchlesen, verstehen wir das oft nicht ganz korrekt. Denn das Übel, was er von hier spricht, ist ein bisschen anders als das, was wir meinen. Das Übel, über das er hier redet, ist nicht der Reichtum und die Schätze und die Ehre an sich. Er sagt es nicht. Denn wo kommen denn die her? Wo kommen denn Schätze, Reichtum und Ehre her? Es ist, was Gott gibt. Gott gibt es dem Menschen. Gott hat es Salomo gegeben. Was können wir können nichts in dieser Welt erlangen, ohne dass es Gott uns gegeben hat. Also deswegen kann ich nicht, das ist nicht ein Übel an sich. Es ist eine falsche Idee zu meinen, und die haben wir manchmal auch, dass nur die Menschen wirklich zufrieden sind, die wenig haben. Wenn man alles irgendwie weggibt und so wenig wie möglich hat, dann ist man zufrieden. Das ist aber, Salomo sagt, nicht der Fall. Für die meisten Teile der Welt, ich habe 10 Jahre in Südafrika gelebt und da gab es viel mehr Kriminalität und einige von euch haben in ähnlichen Ländern gelebt, die so sind, fängt man schnell diese Idee, dass die Menschen, die hier Kriminelle sind und stehlen und Diebe sind, das sind meistens die, die wenig haben. Also wenig haben ist nicht gleich automatisch zufrieden sein, nicht wahr? Auf der anderen Seite ist natürlich auch richtig, dass Reichtum und Ehre auch niemanden wirklich glücklich macht. Und das finden wir auch heraus, zum Beispiel, wenn wir in der Boulevardpresse nachlesen, macht das nicht. Ich mache das auch nicht oft, aber ich weiß nur, dass es da Sachen gibt, die zu finden sind. Wo man wirklich Menschen hat, die Reichtum und Ehre und alles haben und ihr Leben ist ein einziger Scherbenhaufen. Also wir sehen diese beiden Seiten. Man kann wenig haben und man kann sogar arm sein und trotzdem unzufrieden sein und man kann reich sein und alles haben und ebenso unzufrieden sein. Also, das Problem, von dem Salomo hier redet, ist nicht Reichtum, Schätze und Ehre an sich, sondern es ist ein anderes, ein überraschendes. Schau dir nochmal Vers 2 an. Was sagt Salomo hier? Wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist es nichtig und ein schweres Leid. Wenn dir Gott Reichtum, Schätze und Ehre gibt, aber du diese Dinge nicht zu Gottes Ehre genießen kannst, das ist das Übel. Das ist das schwere Leid. Nun, bevor du vielleicht abschaltest, weil du vor kurzem deinen Kontostand angeschaut hast und sagst, naja gut, das betrifft mich nicht, weil ich bin ja nicht reich. Ihr seid alle reich. Ihr habt alle mehr, als wir eigentlich brauchen. Wir leben hier in der westlichen Welt wirklich nicht in Armut. Aber selbst in der Armut, selbst im Wenighaben, haben die Leute immer noch mehr, als sie meistens benötigen. Ich weiß, es gibt da Ausnahmen, habe ich in Südafrika auch gesehen. Aber die meisten Menschen haben mehr, als sie benötigen. Und alles das, was sie haben, haben sie von Gott bekommen. Und diese Dinge, die Gott uns gibt, die fordern unsere Dankbarkeit von ihm. Schau dir mal Kapitel 5, Vers 17 bis 18 an. Salomo macht es hier deutlich. Von Vers 17, da schreibt er, siehe, was ich für gut und für schön ansehe, ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Es ist eine Gabe Gottes, sich an den Dingen, die Gott dir gegeben hat, zu erfreuen, egal wie wenig oder wie viel es ist. Gott schafft hiermit für jeden Menschen, arm oder reich, viel haben oder wenig haben, die Möglichkeit, diese Gaben zu seiner Ehre zu genießen, und zwar in Dankbarkeit und in Lob. Wenn ihr euch noch ein bisschen an Römer 1 erinnern könnt, diejenigen, die hier waren für die Römer-Serie, in Römer 1 beschreibt Paulus den gottlosen Menschen zu Beginn der ganzen Reihe, was passiert, wenn man Gott nicht hat. Und er beschreibt ihn mit zwei Aspekten. Er sagt, es sind die Menschen, die Gott nicht danken und die Gott nicht ehren. Das ist Gottlosigkeit in zwei Aspekten zusammengefasst. Undankbarkeit und Gott nicht zu loben und zu ehren für das, was Gott gegeben hat. Das ist, was den gottlosen Menschen ausmacht. Und dieser Aspekt, den wir hier auch sehen, ist eine Art Zusammenfassung für das ganze Kapitel 6. Salomo bereitet hier nämlich auf einen Punkt vor, den er erst am Ende von dem ganzen Buch macht, in Kapitel 12, Vers 13, zu dem wir noch gleich kommen werden. Also nochmal, du kannst viel und du kannst wenig besitzen. Aber wenn du deine Zufriedenheit nicht in Gott gefunden hast, dann wird weder Besitztum noch Armut dir wirklich Zufriedenheit geben. Es wird dich beherrschen und es wird dich unzufrieden lassen. Und dazu kommt noch, wenn ihr euch Vers 2 weiter anschaut, dass wir auch ja gelesen haben, dass Gott den Menschen das nicht gestatten kann. Ja, zum Beispiel durch äußere Umstände wie Wirtschaftskrisen oder Kriege oder sogar den Tod. Denken wir an den reichen Bauern in Lukas 12. Gott gab ihm Reichtum über Reichtum. Und was hat dieser Bauer damit gemacht? Er hat sich seine Zukunft ausgemalt, wie wunderbar es sein wird, wenn er noch größere Scheunen und noch mehr hat und noch mehr. Am nächsten Tag hat er nicht mehr gelebt, weil Gott ihn genommen hat. Also Gott kann das dir auch nehmen, diese Dinge zu genießen, die er dir gegeben hat. Aber das noch größere Problem sind nicht diese äußeren Umstände, die ja nicht immer da sind, sondern es ist diese innere Krise in unserem Herzen. Und das ist, wenn wir Gott nicht ehren wollen mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Da sind wir nicht begrenzt durch Tod und Krieg, aber am Ende sind wir genauso unglücklich und genauso hoffnungslos wie die anderen. Also du hast in der Summe keine Garantie dafür, dass mehr Besitz oder auch weniger dir anhaltende, wahre Zufriedenheit bringt. Nun, vielleicht sitzt du hier und sagst du dann, naja gut, okay, aber ich bin nicht wirklich auf Besitz aus. Ich bin nicht so ein Mensch. Mich interessiert das alles nicht wirklich. Gut, dann gibt es vielleicht eine andere Quelle, von der du Zufriedenheit erlangst. Und das sind vielleicht Dinge, die wir in den nächsten drei Versen sehen. Schau dich mal Vers 3 bis 6 an. Wir lesen von Vers 3. Wenn ein Mann 100 Kinder zeugte und viele Jahre lebte, so groß auch die Zahl seiner Lebenstage würde, wenn seine Seele nicht gesättigt wird von dem Guten und ihm kein Begräbnis zuteil wird, so sage ich, eine Fehlgeburt ist glücklicher als er. Denn sie kam in Nichtigkeit und ging im Dunkel dahin, und ihr Name ist im Dunkel geblieben. Auch hat sie die Sonne nie gesehen, noch gekannt. Ihr ist wohler als jenem. Und wenn er auch 2000 Jahre lebte und dabei nichts Gutes sähe, geht denn nicht alles dahin an denselben Ort? So, und der zweite Aspekt, der uns nicht wirklich zufriedenstellen wird, und das sind äußere Segen. Der Segen, den Gott gibt von äußeren Dingen. Und hier in diesem Beispiel sind Kinder zu haben und langes Leben zu haben, dieser äußere Segen ausgedrückt. Aber wenn Besitztümer und Reichtum und Ehre und diese Dinge mich nicht zufriedenstellen würden, dann ist es doch mindestens ein langes oder ein kinderreiches Leben, oder? So würde man vielleicht noch argumentieren. Auch hier wiederum ist Salomos Antwort anders als erwartet, wie wir auch schon in den ersten zwei Versen gesehen haben. Sowohl in Erfolg, was wir gesehen haben, als auch in dem äußeren Segen, den wir jetzt hier haben, ist Zufriedenheit zu finden oder auch nicht. Es ist abhängig davon, wie zufrieden du im Herrn bist. Wie zufrieden dein Herz und gesättigt dein Herz in Gott ist, das ist der abhängige Faktor. In unserer Kultur ist man besessen von einem langen Leben. Immer mehr so. Wer das nicht glaubt, geht mal zu DM oder Rossmann und schaut sich mal die ellenlangen Pillen und Vitaminpräparate und alles Mögliche an, was dazu führen soll, dass ich noch länger lebe. Salben, Öle, Pulver, Medizin, alles. Und dazu noch Ideen wie die Chironik, dass ich mich einfrieren lassen kann, wenn es dann irgendwann mal nicht mehr so gut läuft, um vielleicht irgendwann mal jemanden zu finden, der meine Krankheit heilen kann. Alles mit dem Gedanken, ich muss lange leben. Das ist der Versuch, das beste Leben hier auf dieser Welt zu haben. Your best life now. Aber das ist eine große Lüge, weil das ist nicht das beste Leben jetzt, was wir hier haben. Diese Welt, in der wir leben, das macht Salomo in dem Prediger, im Buch Prediger auch deutlich, die hat Höhen und Tiefen, die ist gebrochen, sie ist in einer gefallenen Welt. Und diese Welt kann wirklich nur dein bestes Leben sein, your best life now, wenn du Gott nicht kennst. Weil wenn du Gott nicht kennst, wirst du ihn irgendwann mal als Richter haben vor dir und du wirst in der Ewigkeit bestraft werden und dann ist hier dieses Leben wirklich das beste Leben, was du haben kannst. Aber wenn du Gott kennst, ist das hier, egal wie gut oder wie schlecht es ist, das Schlimmste, was in der Ewigkeit passiert. Weil alles, was danach kommt, ist wirklich gut. Und ich bin nun langsam in meinem Alter, in dem ich oft über die Vergänglichkeit des Lebens nachdenken darf. Es erschreckt mich manchmal, wenn ich diesen Gedanken pflege, dass ich schon mindestens die Hälfte, wahrscheinlich die Hälfte meines Lebens, schon hinter mir habe. Und in diesen Momenten sehne ich mich manchmal ja auch nach mehr Zeit. Aber das Problem bei diesen ganzen Gedanken ist, dass selbst ein langes Leben, ich kann das ja nicht kontrollieren. Wer sagt mir denn, wie lange ich leben werde? Das kann alleine nur Gott. Er hat es in seinen Händen, Psalm 139 und Vers 16 oder Hiob 14, Vers 5. Alle diese Verse machen deutlich, Gott hält die Zeit in seinen Händen. Er weiß schon, wie lange ich leben werde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was danach kommt. Das Problem mit einem langen Leben ist dazu auch noch, dass wir nicht wissen, was in diesem Leben passiert. Wenn du 100 Jahre leben kannst, wer weiß, ob diese 100 Jahre nicht mit Kriegen voll ist. Wie die Menschen am Ende vom 19. Jahrhundert in das 20. Jahrhundert viele, viele Kriege miterlebt haben. Ein langes Leben bringt nicht wirklich notwendigerweise ein besseres Leben. Schau dir jetzt mal Vers 6 nochmal an. Was ist denn das Gute, von dem Salomo hier spricht? Wie kann man denn 2000 Jahre lang leben und dennoch nichts Gutes sehen? Es ist nochmal das Gleiche. Selbst wenn du alles im Leben siehst und alles im Leben erlebst, aber deine Seele keine Zufriedenheit in Gott findet, dann wäre es besser, du wärst nie geboren. Das ist, was Salomo in diesen drei Versen ausdrückt. Dann wäre es besser gewesen, du wärst im Bauch deiner Mutter gestorben und direkt zu Gott gegangen, als du hättest diese 2000 Jahre miterlebt und nichts davon zu Gottes Ehre genießen können. Und das spiegelt denselben Schluss wider, den wir in den ersten beiden Versen schon gesehen haben. Reichtum, Schätze, Ehre, viele Kinder, langes Leben, alles schön und gut. Doch wenn deine Seele ihre Zufriedenheit nicht in Gott findet, dann wird dich wirklich nichts zufriedenstellen können. Und das ist so, weil du deine Hoffnung auf die falsche Sache gesetzt hast. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch Prediger durch. Es zeigt uns, wie die Realität, in der wir leben, aussieht, in dieser gefallenen Welt, wenn du mit oder ohne Gott lebst. Okay, nun vielleicht sitzt du hier und sagst, okay, aber ich bin nicht so wirklich auf Familie und langes Leben und Besitztümer auf, das ist nicht so wirklich mein Ding. Mich interessiert das wirklich alles nicht so. Dann gibt es vielleicht andere Dinge, wo du deine Zufriedenheit suchst und das finden wir im nächsten Vers. Schaut euch mal den an, Vers 7. Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund. Die Seele aber wird nicht gesättigt. Das ist unser dritter Aspekt, der uns nicht wirklich wahre Zufriedenheit bringt. Das ist Arbeit. Vielleicht bist du jemand, der auf seine Karriere hofft oder auf seine Arbeit, auf eine bessere Position, auf mehr Ansehen, auf mehr Geld, damit du mehr Zufriedenheit hast. Nun, Arbeit ist ja nichts Schlechtes. Arbeit an sich ist etwas grundsätzlich Gutes, weil Gott hat Adam und Eva, als er sie erschaffen hatte, Arbeit gegeben. Er hat ihnen Aufgaben gegeben, über die Erde und über den Garten zu herrschen, zu bewahren und zu pflegen. Es ist sogar Gott gewollt, dass wir Arbeit schätzen und auch Erfolg dabei haben. Zum Problem wird Arbeit nur dann, wenn wir sie zur Quelle unserer Zufriedenheit machen wollen. Wenn wir darauf hoffen, dass sie uns irgendetwas gibt, was unserem Herzen fehlt. Es gibt einige Menschen in unserem Land, die nach diesem Motto leben. Sie opfern wirklich alles für ihre Karriere. Sie opfern alles für ihren Chef, für ihre Firma, für die Ziele, die sie irgendwie haben. Und was bleibt dabei oft auf der Strecke? Das sind andere Menschen. Das sind die Beziehungen und meistens auch gleich die Gesundheit des Menschen selber. Das passiert, wenn die Arbeit zum Götzen wird. Und sie versuchen muss, etwas zu tun, was sie nicht tun kann, nämlich uns zufriedenzustellen. Aber vielleicht eine noch häufigere Form als das von Arbeit als Götze ist, dass diese Arbeit unseren Lebensstil finanzieren muss. Okay, die Arbeit, ich weiß, macht mich nicht glücklich und stellt mich nicht zufrieden, aber ich möchte ja in Urlaub gehen und deswegen muss ich arbeiten. Und ich muss in Urlaub gehen, weil ich so viel gearbeitet habe und dann freue ich mich aber wieder auf den Urlaub, weil ich ja so viel gearbeitet habe und dann ist es ein ewiges Hin und Her zwischen diesen beiden Dingen. Am Ende sagt Salomo aber ziemlich deutlich, dass Arbeit in einer gefallenen Welt, schaut euch Vers 7 nochmal an, für den Mund ist. Also, um zu überleben. Natürlich sollen wir arbeiten und wir sollen zu Gottes Ehre arbeiten. Und er schreibt aber hier, die Seele wird nicht gesättigt davon. Sie stellt uns nicht zufrieden. So sehr wir es auch versuchen mögen. Und trotzdem, wenn deine Seele im Herrn gesättigt ist, dann hast du die richtige Grundlage für jegliche Arbeit, auch wenn es schwer ist. Denn dann hängt deine Zufriedenheit nicht mehr an der Arbeit, sondern am Herrn selber. Und er ist immer der Gleiche. Er bleibt immer der Gleiche. Deine Arbeit natürlich nicht und du auch nicht. Aber Gott bleibt immer der Gleiche. Wenn dein Herz wirklich im Herrn gestillt ist, dann habe ich die richtige Grundlage dafür, treu und dienend arbeiten zu können. Und dann bin ich auch ein Segen für andere. Vielleicht müssen wir noch, wenn wir von der Arbeit reden, das ein bisschen erweitern und von Berufung reden. Denn wenn wir von Arbeit reden, denken wir oft an irgendwelche Hallen oder Fabriken oder Bürostühle. Es gibt aber auch Leute, auf die das nicht zutrifft. Ja, die nicht in Büros sitzen und in Arbeitshallen rumrennen, sondern die vielleicht zu Hause ihre Kinder pflegen. Das ist auch Arbeit. Das ist sogar eine wichtige Arbeit, auch wenn unsere Gesellschaft das nicht sehen möchte. Aber die sind auch damit gemeint. Und trotzdem gilt auch hier, wenn meine Berufung und nicht Gott mich zufriedenstellen muss, dann wird sie das niemals tun. Und das wird sie niemals tun. Und das führt uns dann zu unserem letzten Aspekt, der uns nicht wahrhaftig zufriedenstellen kann. Und das sind in den Versen 8 bis 9. Wir lesen hier von Vers 8 an. Denn was hat der Weise vor dem Toren voraus? Was der Demütige, der weiß, wie man vor den Lebenden wandeln soll? Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Auch das ist nichtig und Haschen nach Wind. Das ist unser vierter Aspekt, der uns nicht wirklich zufriedenstellen kann. Und das ist, unsere Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Gestillte Bedürfnisse garantieren auch keine wahre Zufriedenheit. Salomo reduziert hier und in Vers 7, also in Vers 7 bis Vers 9 müsste man eigentlich zusammenziehen, er reduziert hier das alles auf den einfachsten Nenner und das ist unsere menschlichen, alltäglichen Bedürfnisse. Er hat ja gerade gezeigt, dass die Arbeit für was ist? Für unseren Mund. Und was ist das? Das ist Essen und Trinken. Das sind die Dinge, die wir benötigen für den alltäglichen Gebrauch, um zu überleben. Unsere alltäglichen Bedürfnisse könnten auch Schlafen und Sicherheit und viele, viele, viele weitere Sachen sein. Aber das ist hier das Beispiel, was er verwendet. Und in dieser Sache gibt es nun keinen Unterschied, ob du weise bist, also ob du gottesfürchtig bist, weil das ist immer, was weise bedeutet in Weisheitsliteratur, gottesfürchtig zu sein, oder ob du gottlos bist. Für beide gilt das Gleiche. Wir alle haben diese Bedürfnisse. Aber diese Bedürfnisse können uns nicht letztlich zufriedenstellen. Weil wir haben alle das gleiche Problem. Ja, wir essen und was passiert nach dem Essen? Irgendwann müssen wir wieder essen. Und nach dem Trinken genauso. Und es geht immer so weiter. Und diese Dinge, die, wenn sie uns wirklich zufriedenstellen würden, dann bräuchten wir sie ja nicht. Aber sie kommen immer wieder und immer wieder. Und das klarste Anzeichen, dass diese Dinge uns nie wahre Zufriedenheit geben können. Gleichwohl ist es notwendig. Und an und für sich, genauso wie die anderen Dinge vorher, nicht schlecht. Sogar gut und Gott gewollt. Und da ist auch wieder die gleiche Logik dahinter wie vorher. Wenn du das von Gott Gegebene genießen kannst, das heißt zu seiner Ehre dankbar bist und das mit Lob und mit Ehre zu dir nehmen kannst und dich freuen kannst daran, dann ist selbst das notwendige Essen, was du jeden Tag brauchst, sinnvoll. Es ist sogar eine Art von Anbetung. Also nicht das Essen anbeten, aber du betest Gott an in dieser Zeit, in der du dankbar und lobpreist für das, was Gott dir gegeben hat. Das ist, was Salomo hier meint, wenn er sagt, besser das, was wir mit den Augen, schaue ich den Vers nochmal an, besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Es ist also besser, dankbar zu sein für das, was du jetzt hier in diesem Moment hast, weil es ja von Gott kommt, als ständig nach etwas anderem zu schauen, was nicht da ist. Ich weiß, ihr alle habt dieses Problem nicht. Natürlich, ja, wir kennen alle diese Sache. Ja, das ist das Grundlegendste des Menschen. Einer der Begriffe, der die meisten von uns kennen, ist: Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Ja, man spart vielleicht auf etwas hin oder man hat ein Ziel und möchte es erreichen. Dann ist man dort und es ist schön für den Moment. Und dann ist es irgendwann wieder alt und dann braucht man was Neues. Das ist, wie unsere Seele funktioniert, wenn sie nicht von Gott zufriedengestellt ist. Wir suchen immer nach mehr, was Neuem, und es stellt uns nie zufrieden. Und das ist, weil diese grundlegenden Bedürfnisse, die wir haben, uns weder geistlich sättigen, noch wirklich wahre Zufriedenheit bringen können. Wie geschieht das? Wie können wir wirklich wahre Zufriedenheit durch diese Dinge auch finden? Einen Schlüssel dafür finden wir in dem Vater Unser, in dem vorbildlichen Gebet von Jesus in Matthäus 6, Vers 11. Und dort betet er und sagt: Gib uns heute unser tägliches Brot. Und das tägliche Brot ist ein Sammelbegriff oder ein Beispiel für unsere alltäglichen Bedürfnisse. Das ist das Essen, was wir benötigen. Aber hört noch mal zu: Gib uns heute unser tägliches Brot. Wieso sollen wir das ständig beten? Weil wir uns dann daran erinnern, woher diese Dinge kommen. Gott hat das uns gegeben. Darin ist Dankbarkeit und Lob mit eingepreist in dieses Gebet. Ja, das Brot nährt unseren Körper, aber nicht nur das, es ist auch ein Teil unserer Anbetung. Es ist nicht nur funktional, es ist nicht nur da, um mich zu erhalten und mein Leben aufrechtzuerhalten, sondern es ist dazu da, dass ich es auch genieße, weil ich weiß, woher es kommt. Weil ich weiß, dass Gott mir das gegeben hat und deswegen dankbar sind. Und das macht Salomo deutlich in Kapitel 6. Es bedeutet zum Beispiel, dass ich ja ein Steak wirklich nicht nur genießen darf, sondern auch genießen muss. Schwere Aufgabe, nicht wahr? Aber dabei nicht das Steak anbete und das Essen, sondern Gott. Dankbar zu sein für das, was er mir gegeben hat. Unsere täglichen Bedürfnisse sind nicht nur funktional. Es ist nicht nur da, um uns zu erhalten, sondern es ist ein Teil unserer Gottesanbetung. Und doch ist es so, dass keines dieser Dinge mich wirklich tiefgreifend zufriedenstellen kann. Wenn deine Seele in Gott nicht gesättigt ist, wirst du die Erfüllung deiner Bedürfnisse wirklich nicht, du wirst es nicht genießen können. Wenn deine Seele nicht in Gott zufriedengestellt ist. Wenn sie in Gott zufriedengestellt ist, kannst du die alltäglichen Dinge wirklich mitnehmen und du kannst darin Freude finden. Also Salomo hat uns bisher 4 alltägliche Aspekte unseres Lebens aufgezeigt, an denen wir uns erfreuen können und die wir auch genießen sollen, aber die uns gleichzeitig nicht wirklich zur Zufriedenheit bringen. Das ist der Segen gewesen, den äußeren Segen, den Gott uns gibt. Das ist vielleicht Erfolg, in welcher Form auch immer. Das ist die Arbeit gewesen und die täglichen Bedürfnisse, die Gott uns auch stillt durch die Dinge, die er gibt. Aber diese Dinge, die werden uns niemals letztlich zufriedenstellen können. Und deswegen geht Salomo hier in den letzten beiden Versen auf den Schlüssel nun zu wahrer Zufriedenheit ein. Und das ist auf das, was wir alle gehofft haben und gewartet haben. Wahre Zufriedenheit finden wir wo und wie? Wahre Zufriedenheit finden wir allein in Gottes Furcht. Allein in Gottes Furcht finden wir wahre Zufriedenheit. Schaut euch Vers 10 bis 12 an. Was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt. Und es ist bekannt, was ein Mensch ist. Er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben, während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Salomo stellt hier in diesen letzten drei Versen den Menschen auf die richtige Stelle. Er zeigt dem Menschen, dass er vollkommen begrenzt ist. Schau ich mal Vers 10 an. Wer ist der Mensch? Er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Er kann nicht mit ihm streiten. Er kann ihn nicht ins Gericht ziehen und kann ihm sagen, du erklär mir mal, wieso diese Welt nicht so und so ist. Wieso habe ich das nicht? Wieso bin ich das nicht? Und wer ist dieser Mächtige? Damit ist natürlich Gott gemeint. Ein Kommentator schreibt zu dieser Stelle, die Seele sieht sich nach einer Zukunft, die sie erfüllen könnte. Doch diese Zukunft liegt nicht in der Macht des Menschen. Eine höhere Kraft, die der Mensch hilflos ausgeliefert ist, formt sie. Das durfte Hiob zum Beispiel herausfinden, der nach viel Leid und vielen Dingen, die anders gelaufen sind, als sich das vorgestellt hat, nun Gott in seinen Gerichtssaal zitiert und sagt, du rechtfertige dich nun vor mir. Und Gott kam zum Gerichtstermin. Er ist erschienen, aber schaut euch mal an, hört euch mal kurz zu, wie er erschienen ist. Aus Hiob 37, 2 bis 4. Hört, hört auf das Donnern seiner Stimme und auf das Grollen, das aus seinem Mund hervorkommt. Er lässt es dahinfahren unter dem ganzen Himmel und sein Licht bis zu den Enden der Erde. Hinter ihm her brüllt der Donner. Er donnert mit seiner majestätischen Stimme und er spart damit nicht, damit seine Stimme gehört werde. Also er erscheint zum Gerichtstermin, aber nicht wie eine kleine Maus, sondern mit seiner gesamten Größe und Herrlichkeit. Und dann rechtfertigt sich Gott vor Hiob. In Hiob 38, Vers 1 bis 3. Und hört mal zu, wie. Da antwortete der Herr dem Hiob auf seine Fragen aus dem Gewittersturm heraus und sprach, wer verfinstert denn da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Und dann für drei Kapitel verbringt Gott damit, keine einzige von Hiobs Fragen zu beantworten, sondern ihm eine nach der andere Frage zu stellen, um ihm zu zeigen, du hast ja gar keine Ahnung, wer ich bin. Und du hast gar keine Ahnung, wer du bist. Du bist so klein und ich bin so groß. Und jetzt rede du. Und wisst ihr noch, die es gelesen haben, was Hiob am Ende von diesen ganzen drei Kapiteln sagt über Gott? Er sagt, ich habe schon immer von dir gehört, aber jetzt habe ich dich gesehen und was ist das Resultat? Und ich halte meinen Mund. Hiob musste gedemütigt werden und zu erkennen, wie groß und gewaltig Gott wirklich ist. Und das hat ihm geholfen, mit diesen ganzen Dingen in seinem Leben richtig umzugehen. Und das ist, was Salomo hier meint, wenn er schreibt, in Vers 11, denn wenn er auch viele Worte macht, der Mensch, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Und dann stellt Salomo noch zwei weitere zerschmetternde Fragen. Er sagt, wer weiß denn schon, was für den Menschen gut ist? Wir alle denken, wir wissen es für uns. Aber in der Tatsache ist es nicht so. Wer kann dem Menschen sagen, was nach ihm kommt? Kannst du es? Kannst du sagen, was nach dir kommt? Keiner von uns weiß, was die nächste Sekunde passiert. Wir sind begrenzt. Und deswegen ist die Antwort auf die Frage, wo finden wir denn wirklich diese Zufriedenheit, nicht im Menschen. Sie muss woanders liegen, nämlich in dem, der all diese Dinge überschreitet. Und das ist Gott selbst. Nur Gott kann alles wissen und tun. Nur er allein ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, heilig, unveränderlich, unabhängig und ewig. Man könnte sich jetzt nun die Frage stellen, aber wir reden ja über Zufriedenheit. Wieso redet Salomo nun über die Größe Gottes und die Geringfügigkeit des Menschen? Es macht nochmal deutlich, was Salomo dann am Ende als Summierung seiner ganzen Lehre von dem Buch Prediger in zwei Versen schreibt. Hört zu oder schaut euch das an. Prediger 12, Vers 13 bis 14. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Was ist die Summe von all dem, was Salomo hier sagen wollte? Was sollen wir tun mit all dem? Fürchte Gott, halte seine Gebote. Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das bringt wahre Zufriedenheit. Nun müssen wir natürlich die Frage stellen, was bedeutet es denn, Gott zu fürchten? Ja, wir können das hört sich so toll an, ja, fürchte Gott und halte seine Gebote. Okay, aber was heißt es denn, Gott zu fürchten für den Alltag? Wie gehe ich denn heute da raus und in die nächste Woche und das nächste Jahr, um Gott zu fürchten? Gottesfurcht heißt in erster Linie, mit Gott zu rechnen. Und zwar mit Gott zu rechnen zu jedem Zeitpunkt. Nicht als jemand, der vielleicht gleich zur Tür reinkommt oder als Besuch ansteht, sondern jemand, der direkt neben dir und hinter dir steht und alles mitschreibt und alles mitliest, deine gesamten Gedanken kennt, alles von dir weiß. Lies mal Psalm 139 durch, um ein eindrückliches Bild zu bekommen davon, wie nah Gott um dich herum ist. David beschreibt es wie eine Armee. Gott ist so nah an dir, wie eine Armee eine Stadt umzingelt und belagert. Du kommst nicht raus. Du kannst nicht weg davon. Gott ist um dich herum. Das muss einen ungläubigen Menschen verrückt machen. Er sagt sogar selbst, dass wenn diese Idee, das gibt ja auch manche Menschen, die denken, sie können vor Gott entfliehen, indem sie sich dann umbringen und sterben und denken, ja, dann bin ich ja weg. Und David sagt dann, nein, selbst da nicht. Selbst in Sheol ist Gott da und du wirst nicht entkommen von ihm. Aber die Gottesfurcht, von der Salomo hier redet, hat ja auch damit was zu tun, aber hat am letzten Ende etwas mit Ehrfurcht zu tun. Mit Ehrfurcht. Wir folgen Gott und schauen auf ihn mit Respekt, nicht weil er ein mächtiger Herrscher ist, der uns beherrscht und uns führt und leitet, das auch. Aber wir wollen ihm Ehre und Respekt geben, weil er gut ist. Und wir wissen das, dass er gut ist, weil wir das in unserem Leben schon sehr oft miterlebt haben. Wir haben miterlebt, wie Gott uns liebt. Er hat seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt. Wir hatten das gerade an Weihnachten gefeiert, damit dieser für unsere Schuld stirbt, damit wir nicht mehr sterben müssen. Wie gut ist Gott? Und dabei schickt er noch seinen Heiligen Geist uns, damit wir, wenn wir wirklich Jesus im Glauben angenommen haben, damit wir in dieser Welt auch wirklich wandeln können. Er versiegelt uns, dieser Geist. Er begleitet uns, er tröstet uns und er führt uns. Und dazu hat Gott uns auch noch sein Wort gegeben. Damit wir nicht umherwandeln müssen und uns fragen müssen, was möchte er denn von uns, hat er uns sein Wort gegeben, wie gut ist Gott, damit wir wissen können, wie wir wandeln sollen. Damit wir seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, darin in Jesus Christus selbst erkennen. Schaut euch mal Johannes 1 an, das ganze Kapitel dafür. Gott arbeitet an unserem Herzen, damit wir immer mehr in das Ebenbild seines Sohnes verändert werden. Wie gut ist Gott? Und deshalb ist die Frage nach, wie lebe ich dann in einer größeren Gottesfurcht, um auch wirklich damit gesättigt zu werden, recht einfach. Die Antwort darauf ist, lies die Bibel. Bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ernsthaft? Nach der ganzen Philosophie und all den Gedanken über das Leben und den Sinn des Lebens und all das, das ist die Antwort. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Ist doch ein Kinderlied, oder? Aber ja, das ist die Antwort. Das bringt mich zu größerer Gottesfurcht, weil ich in dem Lesen der Bibel und im Beten einen größeren Gott als mich erkenne und mich im rechten Licht sehen lerne. Und wenn du dann liest und wenn du betest, dann lies und bete mit hörendem Herz, mit einem willigen Geist, sich wirklich verändern lassen zu wollen. Lies die Bibel nicht, um Munition gegen andere zu haben oder andere bekehren zu wollen, sondern lies sie für dich. Lies sie nicht nur, um religiös zu sein, um zu sagen, jetzt habe ich heute 3 Kapitel gelesen, einen Check dahinter gemacht und ich bin zufrieden. Nein, lies sie, damit Gott dich verändern kann. In Hebräer 4 lesen wir über sein Wort, dass es ein zweischneidiges Schwert ist, was den Menschen total auseinanderdividiert und auseinanderschneidet. Und Gottes Wort tut das, damit er uns wieder zusammensetzen kann. Sein Wort schneidet uns und Gott fügt uns wieder zusammen. Und wenn du dann zerstückelt und auseinandergeteilt auf dem Boden liegst und nicht mehr kannst, dann geh zu ihm im Gebet und er setzt dich wieder zusammen. Er wird dich wirklich erhören, weil das ist sein Wille für dich. Er wird dich aufheben, dich zusammensetzen, dir neuen Mut schenken und vor allem eines geben am Ende von diesem ganzen Prozess, wirklichen Frieden in deinem Herzen. Und das ist doch das, was wir alle suchen, nicht wahr? Wir suchen wirklich Frieden. Ein Friede, der unabhängig ist von all den Dingen dieser Welt, egal wie gut, wie schlecht sie sind. Hört mal kurz zu, Paulus schreibt im Philipperbrief genau über diese Dinge. Das ist einer meiner Lieblingsverse, deswegen spricht es auch hier nochmal dazu. Philipper 4, Vers 6 bis 7. Paulus schreibt hier, sorgt euch um nichts. Sehr einfach. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen, und jetzt schaut zu, was er sagt, mit Danksagung. Also im Kontext von Sorgen, wie komme ich von Sorgen zu Danke? Mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und dann ist dieses Versprechen, das Gott uns gibt. Und das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist Gottesfurcht in Aktion. Es ist all seine Sorgen, all die alltäglichen Dinge auf Gott zu werfen, auf die Wahrheit zu schauen, ihm zu danken und ihn anzubeten. Es ist sich mein Herz auf die einzige Quelle der Wahrheit auszurichten, in Zufriedenheit. Und das, liebe Leute, ist ein Prozess. Es ist nicht etwas, was einmal passiert oder was ich in einer Periode mal mehr und mal weniger mache, sondern das sollte tagtäglich stattfinden. Und das ist ja, wo oft unser Problem ist. Deswegen nochmal, lies die Bibel, bet jeden Tag. Gottes Wort durch den Geist an dich gebracht, das ändert dich. Vor allem ändert es dein Denken und mit einem veränderten Denken hast du auch eine veränderte Zufriedenheit. Der gleiche Autor, Paulus, schreibt ein paar Verse später in Philipper 4 Folgendes über sich selber. Er sagt, ich habe nämlich gelernt, und das ist ein Prozess, ja, gelernt, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Und ich beschwere mich in all diesen Dingen und lasse meinen Unmut freien Lauf, ständig, wenn ich diese Dinge um mich herum habe. Nein, das ist nicht, was er sagt. Er sagt, ich vermag alles. Das heißt, ich schaffe es durch all diese Punkte des Lebens hindurch, durch das Vielhaben, durch das Wenighaben, durch gesättigt zu sein, durch Hunger zu sein. Ich schaffe es, dort immer zufrieden zu sein, wie durch den, der mich stark macht, Christus. Und diesen Christus finde ich halt eben nur hier, in seinem Wort und im Gebet, der mir hilft. Deswegen nochmal, lies die Bibel, bet jeden Tag. Und das ist nichts Mystisches, ja, wo ich einfach mal mit ganzer ernsthafter Miene vielleicht auch mich aushungere und irgendwelche Dinge tue, um Gott irgendwie dazu zu bringen, dass er auf einmal über Nacht mich komplett anders macht und mir eine ganz neue Gesinnung gibt. Nein, es ist ein täglicher Prozess, in dem Gott von uns auch möchte, dass wir uns disziplinieren, dass wir Eifer daran setzen, ihn zu kennen, ihn zu suchen. Das ist die Ausrichtung. Und dann wendet der Heilige Geist dieses Wort an unser Herzen an und er gibt uns Frieden, den wir noch nicht verstehen können. Es ist ein übernatürlicher Frieden, eine übernatürliche Zufriedenheit, weil wir Gott fürchten, weil wir wissen, er ist die Quelle der Wahrheit. Ist das nicht eine tolle Ausrichtung für unser nächstes Jahr? Ich finde schon. Und ich möchte euch dazu einladen, mit mir zusammen dieses Jahr auch auf diese Art und Weise zu gehen, dass wir wirklich ihn mehr suchen. Lies die Bibel, bet jeden Tag. In größere Zufriedenheit in unserem Leben leben. Nicht meckern und Fehler zu finden an allen Ecken und Enden, sondern dankbar zu sein für das, was da ist vor uns. Lass uns gemeinsam als Gemeinde auf diesen Weg in das neue Jahr hineingehen. Das ist die einzige Garantie für unsere wirkliche und wahre Zufriedenheit. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für dein Wort und wie lebendig es oft an unsere Herzen auch wirkt und wie es uns zerschneidet und uns zerteilt. Und Herr, du siehst uns und du kennst unser Leben. Du weißt, wie wir oft zu kurz kommen an diesen Sachen. Wir wollen nicht, dass unsere Worte einfach nur leere Worte sind. Wir wollen nicht einfach nur sitzen und nicken und dann am Ende alles wieder vergessen. Genauso möchtest du nicht, dass Menschen hier vorne stehen und dieses Wort teilen und am Ende bringt es nichts in ihr eigenes Leben. Bitte schenk du, Herr, dass unser Leben erneuert wird, jeden Tag aufs Neue in diesem Sinne. Dass wir dich mehr sehen, dass wir dich mehr erkennen, dass wir in unserem Herzen wirklich zufriedener sind und dass egal, was um uns herum geschieht, dass wir nach Dankbarkeit suchen, weil wir verstehen, dass alles, was kommt in unserem Leben, aus deiner Hand kommt. Und dass du gut bist und Gutes im Sinn hast mit uns. Das hast du es auch schon in Römer 8 versprochen, dass alles in unserem Leben dazu führt, dass wir in deinem Sohn verändert werden. Und das ist das Allerbeste für uns. Schenke uns Dankbarkeit in unseren Herzen und Zufriedenheit in unsere Seele und Frieden, weil wir wissen können, dass du alles in der Hand hältst und dass du gut bist. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.